Nachrichten von Radio Dreieckland.
Heute haben wir den super Schwerpunkt über den Super GAU in der Sowjetunion. Aber zuvor bringen wir noch andere Meldungen. Da haben wir erstmal den Hinweis, da haben sich die Grünen gemeldet. Sie haben für morgen 15.000 Flugblätter gedruckt. Die müssen verteilt werden, Flugblätter über diesen Super GAU und die Gefahr durch die Atomkraftwerke. Am Montag von 17 bis 19 Uhr ist eine Demonstration geplant, also auch schon angemeldet von den Grünen, und die soll am Rathaus, soweit ich weiß, losgehen. Dann haben wir eine Einladung, Service Civil International, Lokalgruppe Freiburg, SCI. Eine Einladung an alle Friedens-, Ökologie-, Dritte Weltgruppen im Raum Freiburg zu einem Koordinations- und Vorbereitungstreffen. Es geht darum, dass es zum zweiten Mal eine Umrüstungsaktion gibt, bei der ein Militärlastwagen vom Typ Unimog in eine fahrbare Klinik für die namibische Befreiungsbewegung SWAPO umgewandelt wird. Das Fahrzeug soll im Flüchtlingslager Kuanza Sul in Angola, in dem 45.000 namibische Flüchtlinge leben, eingesetzt werden. Im UNO-Jahr 1986 veranstalten die Trägergruppen der Umrüstungsaktion eine Infotour mit dem Unimog gegen Rüstungsexporte. Die mobile Ausstattung mit Informationsmaterial und Medien wird zum Beispiel auf der Aktionärsversammlung von Daimler-Benz eingesetzt und ist in vielen Städten der BRD Hauptattraktion auf Aktionstagen und Veranstaltungen. Es besteht nun die Möglichkeit, diesen Klinobil Unimog für die Zeit vom 12. bis 20. Juli 1986 nach Freiburg zu holen. Vorausgesetzt ist aber, dass sich Gruppen finden, die daran interessiert sind und die Aktions- und Informationswoche aktiv mitgestalten und mittragen wollen. Dazu findet am Montag, den 5.5. um 21 Uhr in der Fabrik Habsburger Straße 9 im Anschluss an das Friedensplenum ein Treffen statt, bei dem geredet werden soll über das Ob und Wie und überhaupt. Das war für heute alles, was ich hier gekriegt habe an aktuellen Meldungen. Wenn ihr noch andere Meldungen habt und die hier nicht auftauchen, dann liegt es auch an euch, an allen Gruppen, die irgendwelche Initiativen machen. Ruft an 43 016 340 16 34016, egal. In der Badischen Zeitung war heute zu lesen, dass eine erneute Suche nach dem illegal arbeitenden Sender von Radio Dreieckland erfolglos gewesen ist. Nach Meinung des Sprechers der Landespolizeidirektion hat man vermutet, die Sendeanlage auf der ehemaligen Greta-Fabrik zu finden. Sofort nach Eintreffen der Polizisten, heißt es da, die aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbefehls vorgingen, verstummte zwar die laufende Sendung des Alternativradios, die Sendeanlage blieb aber zum wiederholten Male, wiederholt heißt zum fünften Male, unentdeckt. Und so zogen die Beamten unverrichteter Dinge wieder ab. Hätten ja auch gleich wegbleiben können. Gegen 18.20 Uhr war Radio Dreieckland mit einer sogenannten Notsendung im Äther wieder zu hören. Leute, die regelmäßig Radio Dreieckland gehört haben, haben von der anstehenden Räumung gestern durchs Radio gehört. Jetzt habe ich hier eine Pressemitteilung vom Freundeskreis Radio Dreieckland e.V. Habsburger Straße 9. So, ich lese die mal vor. Gestern gegen 16.30 Uhr tauchten in einem verschlossenen Gebäude auf dem Greta-Gelände in Freiburg, in dem sich unter anderem eine Töpferei, eine Kindergruppe, eine Wohnung, Räume der Stadtzeitung und des AAK befinden, Beamte des Sondereinsatzkommandos auf, hielten Leute, die sie dort antrafen, fest und öffneten von innen, die Gebäudetür, worauf zwei Dutzend Kripo-Beamte in das Gebäude stürmten. Die SEK-Leute hatten sich vorher, Recherchen deuten auf nachts hin, unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude verschafft, versteckten sich mehrere Stunden und stürmten dann aus ihrem Versteck gegen 17.30 Uhr los, um ihren Kollegen die Gebäudetür von innen zu öffnen. Eine einstündige Durchsuchung des Gebäudes nach Radio Dreieckland verlief erfolglos. In erschreckendem Maße ignoriert die Polizei auf der Jagd nach dem freien Radio Dreieckland Gesetze und Vorschriften. Brach sie vor rund 5 Wochen frühmorgens mit Gewalt in ein Gebäude ein, bedient sie sich zunehmend Methoden einer Geheimpolizei. Einbruch ins Gebäude, vermummte und versteckte Beamte, die dann über Leute herfallen. Wie selbstverständlich geht SEK und Kripo inzwischen auf dem Greta-Gelände ein und aus, ohne den Betroffenen einen Durchsuchungsbeschlagnahmebefehl vorzulegen oder auch nur die Spur einer Erklärung zu liefern. Dabei handelte es sich gestern um eine Polizeigroßaktion. Das Greta-Gelände war großräumig umstellt, im Grün und in der Stadt standen größere Polizeikontingente in Einsatzreserve. Bis in die Nacht wurde scharf patrouilliert, während Radio Dreieckland sein Programm nach kurzer Unterbrechung fortführte. Dieses ganze Verfolgungsszenario der Polizei, das zunehmend aus dem polizeilichen Handlungsreservoir der Terrorbekämpfung schöpft, um einen angeblichen Verstoß gegen das Fernmeldegesetz auf die Spur zu kommen. Durch diese freie Radiostation wird niemand geschädigt. Im Gegenteil, RDL kämpft mit seinen Sendungen um das Grundrecht auf freie Meinungsfreiheit. RDL wird dabei von einer breiten Solidarität und Unterstützung in der Region getragen. Zum Beispiel hat auch die SPD-Kreiskonferenz am Wochenende ihre Unterstützung bekräftigt. Ohne diese Gesamtunterstützung wäre der jetzt einjährige RDL-Sendebetrieb aus Freiburg gegen die staatliche Repression auch gar nicht möglich. Der gestrige 5. Polizeigroßeinsatz scheint auch im Zusammenhang mit einer neuerlichen Entscheidung des Landgerichts Freiburg zu stehen. Das Landgericht entschied, dass jetzt gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Freundeskreises RDL e.V. Anklage erhoben werden muss. Zuvor hatte das Schöffengericht mangels Beweisen eine Anklageerhebung abgelehnt. Diese Justiz und Polizei machen sich nur noch zum Helfershelfer politischer Machtinteressen in diesem Land. Große Teile der Bevölkerung können für diese Maßnahmen kein Verständnis mehr aufbringen. Einstellung der Kriminalisierung und Strafverfolgung gegen RDL. Eine Frequenz mit Lizenz für Radio Dreieckland. Zu diesem Polizeieinsatz noch ein Hinweis. Heute Abend um 20 Uhr führt der Arbeitskreis kritischer Juristen in der Alten Uni in Freiburg eine Veranstaltung zur Kriminalisierung von Radio Dreieckland durch. Vertreter des Freundeskreises werden zur Unterdrückungsstrategie der Landesregierung und zu den jüngsten Rechtsbrüchen der Polizei zum gestrigen Einsatz gegen RDL sprechen. Also heute Abend 20 Uhr in der Alten Uni in Freiburg. Also mit Verspätung kriegen wir dann noch einen Bericht über das Pfingstcamp in Wackersdorf. Dann ist die VVN wieder im Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg. Da haben wir mit der VVN ein Telefonat. Selbstverständlich auch etwas über den Anschlag des Verfassungsschutzes in der Justizvollzugsanstalt Celle und natürlich Tschernobyl. Bloß alles leider nicht so gut geklappt, wie wir das wollten. Darum kommt jetzt ein Beitrag über den Beschluss des Landtages Hessen über die Zusammenarbeit mit Nicaragua. Der war eigentlich schon für gestern vorgesehen. Anschließend folgen dann einige Berichte, Interviews über den Super-GAU in Tschernobyl.
Der Landtag in Hessen beschloss gestern eine Zusammenarbeit mit Nicaragua in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Landwirtschaft. Geplant sind unter anderem die Vergabe von Stipendien und der Austausch von Fachkräften in der Region 4 im Süden Nicaraguas an der Grenze zu Costa Rica. Die ursprünglich geplante förmliche Partnerschaft mit Nicaragua hat dabei nicht die Unterstützung der SPD gefunden. Die nun beschlossene unverbindliche Reform der Zusammenarbeit ist vor allem auf den Einfluss des rechten Parteiflügels der SPD zurückzuführen, die zu erkennen geben will, dass Nicaragua kein Wunschland sozialistischer Träume ist. Wie beurteilen die Grünen den zustande gekommenen Beschluss? Und wie beurteilen Sie die versuchte Einflussnahme der SPD auf die innenpolitischen Angelegenheiten Nicaraguas? Und wie wird der zustande gekommene Beschluss praktisch mit Leben gefüllt? Wir sprachen dazu mit Bernd Messinger von den Hessischen Grünen.
Zur ersten Frage Partnerschaft, Zusammenarbeit. Auf der praktischen Ebene ist es kein Unterschied. Die Gelder, soweit sie im Haushalt stehen, sind unabhängig von dem Titel eines Antrags. Das heißt, es werden konkrete Projekte gefördert, Projekte, die ähnlich angelegt sind. Es gibt in Hessen schon 10 oder 12 Partnerschaften zwischen Kommunen und Kommunen in Nicaragua und Landkreisen und Landkreisen in Nicaragua. Und da werden halt konkrete Projekte gefördert von im sozialen Bereich, im Ausbildungsbereich, Ausbildungsstätte und schulischen Bereich. Und auf ähnlicher Ebene ist auch die Zusammenarbeit zwischen Hessen und Nicaragua, jetzt der Region 4, gelagert. Seit 2 Jahren stehen im Haushalt 1 Million für den Bau eines Krankenhauses, der jetzt wohl begonnen werden kann, nach einigen militärischen Unruhen dort in der Gegend, wo dieses Krankenhaus gebaut werden sollte. Das hat sich ein bisschen verzögert, aber wir gehen davon aus, dass die Million in diesem Jahr anfängt abzufließen. Ansonsten befinden wir uns jetzt in den Haushaltsverhandlungen für das Jahr 87. Die werden in 14 Tagen abgeschlossen sein. Und dann wird man sehen, wie viel Geld jetzt für die konkreten neuen Projekte, die gestern beschlossen worden sind, in den Haushaltsverhandlungen von uns gegenüber der SPD durchgesetzt werden kann. Klar ist, der Streit innerhalb der SPD mit dem rechten Flügel, der ist bekannt. Und die SPD hat die Argumentation, dass Partnerschaften nur dann geschlossen werden soll, wenn es einen breiten Konsens im Parlament für Partnerschaften gäbe. Das war üblich. Die Bundes-SPD, also insbesondere auch der außenpolitische Sprecher der SPD, hat allerdings an einem offenen Brief an die Landesregierung die Meinung vertreten, dass auch Partnerschaften einer sozialdemokratischen Politik nicht entgegenstehen, Partnerschaften mit Nicaragua. Es war ein bisschen Geier mit der SPD hier, das sind wir gewohnt, aber die praktischen Konsequenzen, die jetzt aus dem Beschluss folgen werden, sind rundum positiv. Ich habe gestern als Vizepräsident des Hessischen Landtags der nicaraguanischen Botschafter Herrn Inzer eingeladen zu einem Nicaragua-Fest hier in den Hessischen Landtag. Und der Botschafter war auch sehr erfreut von der Beschlussfassung. Hat sich bedankt für die finanzielle, kulturelle und auch natürlich symbolische Unterstützung, die gestern in der Debatte. In der Debatte muss man sagen, hat sich die SPD eindeutig auf die Seite Nicaraguas gestellt gegen die Kontras. In dem Antrag, dass das Wort Partnerschaft gestrichen ist, bedauern wir. Aber man muss mal locker gesagt, dem Botschafter von Nicaragua waren die Worte weniger wichtig als die Unterstützung, die seinem Land jetzt zu Hilfe kommt. Für ihn ist Zusammenhalt und Partnerschaft heißt bei ihm beides Kooperation und so hat es auch verstanden.
Gestern Abend hatten wir schon einen Bericht über das Atomunglück in Tschernobyl gebracht. Da einige Leute aber nicht Radio hören konnten, da sie anderweits zur Unterstützung des Radios aktiv geworden sind, wiederholen wir Teile des Berichts, aktualisieren, bringen neue Informationen über die Gefährdung auch hier der Bundesbürger.
Dazu kommt noch ein Bericht von der Bürgerinitiative Waggersdorf und die Messwerte von den verschiedenen Regionen Bayern, Österreich, Süddeutschland. In Süddeutschland haben wir Werte von einem Umweltschützer. Dazu kommt ein Interview von den Ärzten gegen den Atomtod und die Verantwortlichen des Regierungspräsidiums sind in einer Besprechung.
So, jetzt erstmal nochmal den Bericht von gestern, jedenfalls auszugsweise.
Vermutlich bereits am vergangenen Wochenende hat in der Sowjetunion ein Atomunfall mit einem Ausmaß stattgefunden, das sich die Betreiber von Atomanlagen bisher nicht vorgestellt hatten, zumindest wenn man von ihren Äußerungen in der Öffentlichkeit ausgeht. Wer es nach den früheren Unfällen unter anderem in Windscale in Großbritannien oder Harrisburg in den USA immer noch nicht glauben wollte, wird spätestens jetzt einsehen müssen, wie berechtigt die Forderungen nach Stilllegung sämtlicher Atomanlagen schon immer waren.
Der gesamte Beitrag, ich habe jetzt unterbrochen, der gesamte Beitrag ist auf der Kassette vom 29.04. Heute ist es also klar, der Reaktorkern ist geschmolzen und große Mengen des radioaktiven Inventars der Anlage wurden freigesetzt. Mehrere 10.000 Menschen sind bereits evakuiert worden. Die Meldungen über Tote und Verletzte gehen noch weit auseinander. Einerseits heißt es, dass 100 Menschen gestorben wären. In Washington meint man, dass die Toten schon an die 2000 gehen. Nachdem in Skandinavien schon hohe Konzentrationen an Radioaktivität gemessen worden sind, sind heute im Laufe des Tages verschiedene Nachrichten über eine Erhöhung der Radioaktivitätskonzentration in Österreich und auch in der Bundesrepublik bekannt geworden. Informationen darüber erhielten über Österreich und die Situation in Bayern erhielten wir von der Bürgerinitiative in Wackersdorf.
Österreich Katastrophenschutzalarmisch, Zivilschutz, entschuldige. Und schwangere Frauen und Kleinkinder dürfen nicht oder sollen nicht mehr auf die Straße gehen.
Oh, das habe ich noch gar nicht. Das habe ich hier noch gar nicht. Ich habe hier bloß also jetzt bisher Radio gehört, ne?
Ja, im Radio kommt eh bloß Schluss.
Ja, ja. Woher hast du das?
Wir haben es von den Öko-Institute und auch gerade von den Österreichern und so.
Ja, was die Österreicher machen, ja genau, die haben ja eben Dingsbums-Alarm da. Was bei uns jetzt ist, dass wir mindestens den 30-fachen Wert, Normalwert an radioaktiven Strahlung...
30-fachen?
Mindestens vom Umweltministerium Bayern, Springer heißt der.
Ja.
Im Moment stagnierend der Wert.
Dann die Schweizer haben bis jetzt nicht offiziell zugegeben, dass höhere Werte vorliegen, aber inoffiziell wissen wir, dass also die Werte auch jetzt steigen.
Yeah.
Sie steigen kontinuierlich an.
Yeah.
Und ich habe auch hier eine Station, ich habe also auch wesentlich höhere Werte, führt allerdings nicht auf die Belastung jetzt von Russland her zurück, sondern wir haben ja ganz in der Nähe Betznau 1 und 2, Gösko und Leibstadt. Leibstadt liegt noch näher.
Yeah.
Und wir haben jetzt im Moment Inversionswetterlage, also bei uns drückt alles in unseren Raum rein, von diesen Atomwerke, von diesen 6 Atomwerke auf der Schweizer Seite. Insofern vermute ich eher, dass es daher rührt. Wir haben also noch, glaube ich, kaum von der Sowjetunion jetzt Werte im Moment. Wie gesagt, wir haben hier jetzt ein Jahresmittel im Moment von 325 Millirem. 325 Millirem, sonst liegt bei uns die Schwankungsbreite zwischen 150 und 187, also ist auch erhöht seit der Panne in Leibstadt, seit die Kühlrohre ausgewechselt werden mussten. Liegen wir wesentlich höher. Vorher war die Schwankungsbreite 90 bis 110 Millirem. Ist dann hochgegangen auf 150 bis 187 Millirem und hat sich jetzt hier eingependelt. Und jetzt seit einigen Tagen, seit der Inversionswetterlage, haben wir diese hohen Werte.
Das war der Kurt Hage vom Bund für Umwelt und Naturschutz aus Waldshut. Waldshut liegt an der Schweizer Grenze gegenüber von Leibstadt, dem Atomkraftwerk. Außerdem haben wir noch Informationen von einer privaten Messstelle in Lindau. Da wird gesagt, dass die Werte sich heute Morgen nur geringfügig erhöht hätten. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen die Musik. Ich hoffe, dass die Techniker das blicken. Ja, wie wir jetzt gehört haben, wird die radioaktive Wolke uns auf jeden Fall treffen. Und interessant wäre es jetzt zu wissen, aus was besteht die radioaktive Wolke und was bedeutet die für uns?
Die radioaktive Wolke, die besteht aus mal radioaktiver Strahlung, also Radionukliden verschiedener Art. Das kann Strontium, Cäsium, Kobalt, Jod, Tritium sein.
Ja.
Und diese Wolke, die breitet sich aus nach Windrichtung und im Moment sieht so aus, dass sie in Richtung Österreich treibt. Genau weiß man deren Verlauf nicht, denn die kann eine sehr hohe Höhe erreichen. Die kann also sich in die Stratosphäre begeben. Man weiß das nicht genau. Es kommt auf die Luftverhältnisse drauf an.
Ja. Also was ist denn die Gefahr für uns, also für die Menschen? Also jetzt im direkten Bereich, wie kommt diese Radioaktivität auf den Boden? Nur durch die Regen oder kommt es auch durch die Luft oder wie ist denn das?
Es kommt hauptsächlich durch den Regen. Wenn die Wolke jetzt über unserem Gebiet stehen würde und es käme eine Regenperiode, dann müsste man damit rechnen und davon ausgehen, dass ein Großteil hier abgeregnet würde.
Ja, ja.
Was für eine Stärke ist denn eigentlich die radioaktive Wolke gesundheitsgefährdend?
Das Forschungszentrum Karlsruhe hat einen Jahresmittelwert von circa 100 Millirem für die Bundesrepublik benannt. Das wäre so noch der normale Jahresmittelwert.
Also 100 Millirem sind 0,1 Rem.
Ja, ja.
Ja. Und was denkst du dazu? Was ist gesundheitsgefährdend?
Ja, also mir gehe davon aus, und auch die Mediziner, die mit uns zusammenarbeitet, dass die radioaktive Gefährdung und auch die chemische Gefährdung, sagen wir durch Dioxine oder durch andere Schwermetalle, ab null anfängt. Jegliche Belastung wird eben sich auswirken auf das Leben insgesamt.
Du bist der Werner Hassert. Ich möchte mal wissen, du hast auch da mitgemacht bei Ärzte gegen den Atomtod. Wie heißt die Organisation so, oder? Stimmt das?
Ja, wobei das mittlerweile ja eine ziemlich breite Organisation ist, ne? Und was die Leute jetzt kennen, das ist diese IPPNW, also diese internationale Vereinigung der Ärzte, die sich, warte, das muss ich selber überlegen, wie die sich. Ärzte gegen Atomkrieg.
Also da geht es nicht um die Atomkraftwerke, sondern um den Atomkrieg.
Ja, in erster Linie schon.
Ah, ja. Aber war der Hintergrund nicht erstmal die Atomkraftwerke?
Also klar, ne? Wobei die Geschichte einfach zusammenhängt, du kannst nicht trennen, ne? Also es geht einfach um die nukleare Bedrohung. Und das wird auch immer wieder eingebracht, ne? Dass halt die Bedrohung in erster Linie halt auch durch die Industrie und die industrielle Nutzung der Atomenergie halt gegeben ist, ne? Und dass das halt im Kriegsfall allein schon dadurch auch, selbst wenn es ein konventioneller Krieg ist, halt immer ein Krieg ist, der halt auch diese Gefahren mit sich bringt.
Ja, das trifft natürlich jetzt auch auf diesen Atomreaktor in Russland zu. Dieser Atomreaktor wurde eigentlich hauptsächlich dazu gebaut, um Plutonium zu produzieren für Atombombe. Und dann als zweites Produkt der Strom produziert wurde. Insofern ist die Verbindung auch ganz klar da. Ja, ich wollte wissen, was für Möglichkeiten es gibt, sich als Mensch gegen diese radioaktive Wolke sich zu schützen.
Ganz allgemein meinst du?
Ja, und speziell auch auf die Iodtablette bezogen.
Also, das ist eine Geschichte, dass man jetzt zunächst mal akut damit rechnen muss, dass von außen radioaktive Nuklide niedergehen und man also äußerlich kontaminiert werden kann, was nach den üblichen Einschätzungen der Wissenschaft bei so einer Entfernung keine Rolle mehr spielt. Die zweite Möglichkeit, die gegeben ist durch solche radioaktiven Niederschläge, ist die, dass man Radionuklide, also radioaktive Elemente, in den Körper aufnimmt. Einerseits dadurch, dass die in Gärten auf dem Feld niedergehen und dadurch Pflanzen verseuchen, dass diese Pflanzen wiederum entweder von Menschen selber gegessen werden oder von Tieren gegessen werden und dann über den Kreislauf, also Kuhmilch, zu Menschen gelangen. Also verschiedene Möglichkeiten, wie der Mensch diese Nuklide dann in den Körper reinkriegt.
Ja, aber was ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine ziemlich starke Wolke kommt mit ziemlich hoher Radioaktivität, was im Moment zu vermuten ist, die Radioaktivität geht jetzt schon auch in Baden-Württemberg hoch und es wird auch jetzt schon gewarnt davon. Also es ist zu vermuten, dass in Bayern schon sehr hoch ist.
Ja, ja. Also man weiß, das hat man ja auch immer wieder gesehen und ist ja auch zum Beispiel im radioökologischen Gutachten zu Wiel ausführlich dargestellt worden, dass man über diese Radionuklide sehr wenig weiß bisher und die auch sehr verschieden eingeschätzt werden von Wissenschaftlern. Ne? Also es handelt sich so in erster Linie mal um das, was hier so bekannt ist, das Jod, aber auch andere, viele andere Stoffe, gegen die man einfach nichts machen kann, wie Kobalt, Cäsium, Mangan oder auch Plutonium eben. Und beim Jod ist es eben so, da das ist das einzige Radionuklid, was wo man die Möglichkeit sieht, dass man den Menschen von innen heraus dagegen schützen kann. Bei den anderen kann man überhaupt nichts tun. Ja, deswegen ist diese Geschichte dann aufgekommen, dass man gesagt hat, also man gibt Jodtabletten aus. Es ist also, um das mal zu erklären mit dem Jod, also bei diesen niederrieselnden Partikeln, die jetzt in so einer Wolke drin sind, befindet sich radioaktives Jod 131. Und dieses Jod kann, wenn es eben zum Beispiel übers Trinkwasser oder die Nahrungskette in den Körper kommt, in der Schilddrüse angereichert werden. Also dieses Jod ist sicher auch beim Schmelzen dieses Reaktorkernes jetzt frei geworden, und zwar in großen Mengen frei geworden. Jetzt möchte man eine Blockierung der Schilddrüse erreichen, indem man Jod zuführt, aber bevor dieses radioaktive Jod natürlich im Körper ist, muss man das tun, sonst hat das alles keinen Sinn mehr. Und zwar, indem man in Tablettenform inaktives Jod 126 gibt, was man so handelsüblich als Kaliumjodid-Tabletten dann vorrätig hält, auch gerade für solche Katastrophen. Man muss allerdings große Mengen davon einnehmen. Also man muss täglich mehrere Gramm Kaliumjodid einnehmen, damit die Schilddrüse praktisch gesättigt ist, damit dann dieses radioaktive Jod 131, was eventuell in den Körper gelangt, erst gar nicht mehr aufgenommen wird, sondern direkt wieder über die Niere und den Urin dann ausgeschieden wird. Dabei muss man aber wissen, dass also durch diese hohen Mengen an Jod, die man dann jetzt zu sich nehmen müsste in Tablettenform, ja, es im Einzelfall Überempfindlichkeitsreaktionen geben kann durch diese Überschwemmung des Organismus mit dem Jod, und aber auch dann mit, es kann zur Folge haben, eine sogenannte thyreotoxische Krise, also eine Überschüttung des Körpers mit Schilddrüsenhormonen, was plötzlich vermehrt gebildet wird, denn das Jod ist ja ein Baustein zur Bildung von Hormonen, und die werden dann natürlich, wo der Körper jetzt das Jod in so großen Mengen kriegt, überproduziert plötzlich. Und das kann also bei entsprechend empfindlichen Personen dann wirklich zu schwersten Krankheitszuständen führen. Eine andere Sache ist noch die, die man auch beachten muss, dass gerade dieses Jod 131 von Kindern, von Säuglingen und insbesondere auch von Ungeborenen in höherer Menge aufgenommen wird, als es von Erwachsenen geschieht. Das wird häufig nicht beachtet. Ne?
Also für schwangere Frauen sollte es eigentlich nehmen.
Schwangere Frauen sind besonders gefährdet, ja. Also da ist diese Situation wirklich sehr heikel für schwangere Frauen im Moment. Ne?
Und wie ist es denn für Kleinkinder? Ab wie viel Jahren sollte die es nehmen oder nicht nehmen?
Ja, es wird schon geraten, dass auch Kleinkinder in entsprechend geringerer Dosierung das Jod nehmen sollen.
Und was heißt das mal, weil das kann ja selten jemand sagen, wann
ja.
Die gleiche Dosierung?
Ja, also es hat jetzt zum Beispiel so Kaliumjodatum-Kompretten, in denen ist Kaliumjodid 0,1 Gramm drin. Also wenn man davon ausgeht, dass jetzt ein Erwachsener auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie genau die offiziellen Angaben sind, aber er sollte schon 100 Milligramm auf jeden Fall nehmen, also eine Tablette nehmen.
100 Milligramm ist 0,1 Gramm.
Ja, ja. Da, und dann sollte man einem Kleinkind die Hälfte geben.
Kleinkind ist ab 2 Jahre oder ab einem Jahr?
Ist ab einem Jahr. Ja. Bei Säuglingen ist das Problem ja eh groß. Wie will man so einem Kind schon mal das Jod einflößen? Und ja, also da ist es erscheint es mir sehr problematisch, ne? Ja. So ein Kleinkind mit so hohen Jodmengen zu belasten. Das Risiko ist viel höher, dass es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommt. Ja. Und andererseits ist natürlich, das muss man wirklich immer wieder betonen, gerade ein Säugling und ein ungeborenes Kind, was noch im Mutterleib ist, ganz extrem gefährdet, dass es noch viel mehr radioaktives Jod 131 aufnimmt, im Fall, wo das als radioaktiver Regen niedergeht. Ne? Ja. Das muss man sehen.
Also feststellen jedenfalls, dass dieses Jod sich das nur gegen diese Nukleide, diese Jodnukleide hilft und nicht gegen die anderen Nukleide.
Ja, ja, das ist
also
ganz
ist die
klar.
Wirkung relativ gering eigentlich von diesem Jod.
Ja, ja, ja. Ja.
Insbesondere, weil jetzt auch Plutonium frei geworden ist und das ja auch sehr hochradioaktiv ist.
Eben, dagegen gibt es überhaupt keinen Schutz. Ne? Ja. Und das muss man auch sehen, dass also das ist ja alles, auch das klingt ja schon alles etwas hilflos, ne, dass man da jetzt Jodtabletten verteilen soll in so einem Fall. Und es hat halt in erster Linie wohl auch einen beruhigenden Charakter für die Bevölkerung.
Was würdest du raten? also was diese Tabletten angeht. Würdest du sie einnehmen persönlich oder eher nicht?
Eine schwierige Frage.
Ja.
Ich würde sie nicht einnehmen.
Wegen der Nebenwirkungen?
Wegen der Nebenwirkungen, ja.
Ah, ja. Gut, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört.
Ja, ich muss allerdings sagen, dass bereits heute Morgen, während ich also Sprechstunde gehabt habe, sicher 10 Leute schon angerufen haben, die wissen wollten, was sie tun sollen, oder die von vornherein gesagt haben, sie wollen jetzt Jod verschrieben kriegen, damit sie es auf jeden Fall zu Hause haben und schon einnehmen können, wenn die ersten Nachrichten kommen, dass diese radioaktive Wolke in unsere Richtung geht.
Ja. Also ich habe jetzt in Freiburg in der Apotheke mal rumgefragt nach Jod, und es ist in der Innenstadt kein Jod mehr zu kriegen. Und auch außerhalb war es recht schwierig, noch was zu kriegen. Und alle Apotheker haben gesagt, dass die Großhandlung in Freiburg, sowohl in Bade-Bade, überhaupt keinen Jod mehr hat. Also wird es eigentlich wahrscheinlich auch keinen Jod mehr geben, für die Leute, die jetzt noch wohnen. Ja. Eigentlich ist ja da das Regierungspräsidium noch zuständig dafür.
Ja, okay. Genau.
Das heißt, die müssten das Jod verteilen, oder wie ist denn das?
Die müssten es verteilen, ja.
Ah ja, gut, dann werden wir es da noch anfragen.
Ja, unbedingt. Also die sind an sich die entscheidende Stelle für so einen Fall auch, ne?
Ja. Ja, das Regierungspräsidium muss in so einem Fall Abhilfe schaffen, und das macht ein Herr Unzelt. Die Telefonnummer ist 204-4178. Nochmal die Telefonnummer: 204-4178.